So, auch von mir ein schönes, herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass so viele da sind. Heute geht es um das Thema Einssein. Einssein durch Christus. Trotz aller Unterschiede. Einssein. Wir haben es auch so schön besungen. Ich finde es hervorragend, was auch hier so vorgespielt wurde. Ja, die Einheit in der Gemeinde Jesu war auch ein Riesenanliegen, ein zentrales Anliegen auch von Jesus selbst. Und er hat, als er auf der Erde war, zu seinem Vater im Himmel gebetet und hat dann gesagt zu Gott, und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Damit sie eins seien, gleich wie wir. Diese Einheit umfasst mindestens zwei Bereiche. Einmal den Bereich über unsere Gemeindegrenze hinaus. Eins sein mit anderen Gläubigen, die einfach in anderen Gemeinden zu Hause sind. Aber dann auch den Bereich der Einheit in der Ortsgemeinde selber, wir untereinander. Die Einheit, die wir miteinander haben können, hängt wiederum zusammen damit, wie sehr ich verwurzelt bin in der Gemeinde, wo ich hingehe. Wie ich mich berufen weiß, dahin gehören zu dürfen. Und den Predigttext, den ich hierzu benutzen möchte, finden wir im 1. Korinther, wie schon angedeutet, 1. Korinther 1, Vers 10 bis 13. Ich lese. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeit unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus. Ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, decke du uns dein Wort auf. Schenke uns aufmerksame Ohren und Herzen, dass wir es tief in uns aufnehmen, dass es uns prägt, dass es uns einfach anrührt. In Jesu Namen. Amen. Was haben wir hier für einen Text? Er beschreibt eine große Uneinigkeit in der Gemeinde in Korinth. Mir ist bekannt geworden, dass Streitigkeit unter euch sei. Ich rede davon, sagt Paulus, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas. Es gab also drei Parteien in dieser Gemeinde, genauer gesagt vier, aber zunächst mal drei. Drei Parteien, die sich um einen ganz bestimmten Apostel scharten und mit diesem Prediger dann auch, oder Prediger, und mit denen sich auch identifizierten. Das finde ich interessant, weil dieser Text versetzt mich in Erinnerung zurück an den Anfang meines Gläubigseins, damals vor 45 Jahren, ich war gerade mal 13 Jahre, da habe ich mich entschieden, mit Jesus mein Leben zu leben, ihm mein Leben zu geben und er darf einfach in mein Leben hineinwirken. Ich war damals bei den Baptisten, als ich zu Jesus fand, oder soll ich vielleicht genauer sagen, als Jesus mich fand, Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nichts von Baptisten. Aber danach war ich ein überzeugter Baptist. Die Baptisten, die lehrten die Buße, die Umkehr zu Gott. Das war so hoch angehängt, sehr, sehr wichtig. Du musst dich bekehren, du musst dich umwenden. In deinem Leben muss es einen Zeitpunkt geben der radikalen Umwendung hin zu Gott, Bekehrung hin zu Jesus. Und wir praktizierten die Glaubenstaufe. Also nicht die Babytaufe, sondern die Glaubenstaufe. Für uns war das alles so absolut notwendig und absolut richtig. Und ich dachte, nur wir sind es. Wir sind die Einzigen, die es erfasst haben. Wir sind die Einzigen Richtigen und niemand anders. Es dauerte aber nicht lange, da erfuhr ich, es gibt auch noch andere. Es gibt noch andere Konfessionen, die sich von uns in einigen Punkten unterscheiden, aber auch mit Jesus lebten. Da waren zum Beispiel die Brüdergemeinde. Die Brüdergemeinde, die hatten keinen Pastor, die hatten aber einen Bruderrat, tüchtige Brüder, Männer des Wortes, gestanden im Wort, in der Auslegung der Schrift, denen konnte man wirklich zuhören, die hatten was zu bieten. Merkmal von dieser Brüdergemeinde war auch besonders, dass sie sich jeden Sonntag, wenn sie sich getroffen hatten, das Mahl des Herrn gefeiert haben. Das war ihnen sehr, sehr wichtig. Auch in Anlehnung dessen, dass es in der ersten Christenzeit auch so gemacht wurde. Jedes Mal, wenn die sich getroffen hatten, wurde das Mahl des Herrn gefeiert. Dann gab es noch eine weitere Gruppe, das waren die Pfingstler. Eine Gruppe, die unserem Glaubensbekenntnis als Baptisten sehr nahe standen, aber doch in einigen Sachen sich unterschieden hatten von uns. Ich sage euch, diese Pfingstler, die hatten Ausdauer. Die hatten Ausdauer und Leidenschaft. Und ihre Ausdauer war besonders darin zu erkennen, dass wenn sie sich getroffen hatten, dann dauerte ein Gottesdienst meistens 3 Stunden. Das war normal. 3 Stunden Gottesdienst. Bei den Pfingstlern ging es laut zu im Gottesdienst. Und dieser Enthusiasmus, diese Leidenschaft, die war so richtig ansteckend. Also in den frühen Jahren meines Gläubigseins stellte ich fest, es gab 3 feste Lager unter den Freikirchlern und der Umgang miteinander war von einer bestimmten Haltung dem anderen gegenüber geprägt. Und ich kann mich in dem gelesenen Text zum Teil wiederfinden, weil auch hier gab es 3 Gruppierungen, die verschiedene Akzente setzten. 3 Parteien, die sich um einen ganz bestimmten Apostel oder Prediger scharten. Da war zunächst mal die Paulus-Fraktion. Paulus, der Apostel der Heiden, der hatte einen ganz besonderen Auftrag. Er war gesandt, den Heiden die frohe Botschaft von Jesus weiterzusagen. Die Heiden waren eine spezielle Sorte von Menschen. Die erste Gemeinde, das waren überwiegend Juden. Aber Gott hatte was Größeres vor. Er wollte alle Völker erreichen. Er wollte, dass seine frohe Botschaft zu allen Völkern hinkommt. Und die Hauptperson hierzu, der Mann, der sich für die Heiden einsetzte, das war der Apostel Paulus. Paulus war der Mann, der Offenbarungen hatte. Er wurde einmal bis in den 3. Himmel entrückt. Und ich sage euch, mit sowas kann man richtig begeistern. Das war was Besonderes. Da kann man die Leute damit berühren. Paulus war ein großer Theologe, einer, der theologische Sachverhalte erklären konnte, der theologische Grundsätze definieren konnte. Und dieser Paulus hatte in dieser Gemeinde in Korinth einen Fanclub. Also mindestens 1/4 der Gemeinde, die sagten, wir gehören zu Paulus. Er sollte maßgeblich für den Kurs der Gemeinde sein. Er sollte maßgeblich unsere Ausrichtung bestimmen. Aber da gab es wieder andere in der Gemeinde, die sagten, ich gehöre zu Kephas, also zu Petrus. Denn schließlich hat Jesus zu ihm gesagt, du bist der Fels, oder? Petrus, der Apostel, der zu Jesu Füßen stand, dem Jesus gesagt hat, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Vater im Himmel. Was hat er für eine Offenbarung bekommen? Ihm wurde gesagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Offenbarung von Gott bekam Petrus, also der Paulus mit seiner dogmatischen Lehre, alles schön und gut, aber wenn der Petrus zu Wort kam, dann hatte es ein besonderes Gewicht, weil er war derjenige, der mit Jesus unterwegs war. Und ich stelle mir vor, wie die Gläubigen von ihm erwarteten, wenn Petrus den Mund aufmachte, um was von Jesus zu erzählen. Wow, Petrus, erzähl mal, wie war das damals? Du warst doch dabei, wie war das, als du mit Jesus übers Wasser gelaufen bist? Erzähl doch mal. Und der Petrus setzte sich hin und fing an zu erzählen. Also, es war so und so und so. Und ich kann mir vorstellen, einige rollten schon mit den Augen. Das muss ich nicht schon wieder hören, habe ich schon so oft gehört. Aber wieder andere saßen da drin, voll gespannt und wollten dem zuhören, was der Petrus zu sagen hatte. Denn Petrus war ein Augenzeuge und der Mensch Jesus war durch ihn sowas von präsent, wenn er davon erzählte. Petrus war eher auch so der Apostel der Juden, obwohl er eigentlich der war, der die Tür zu den Heiden aufgestoßen hatte, durch eine besondere Vision, die er von Gott bekommen hatte. Aber durch diese Tür war dann doch der Paulus hindurchgegangen. Petrus war der Heiden, der Apostel der Juden. Das Herausragende bei Petrus war, dass er ein Augenzeuge war. Du konntest ihn fragen, alles Mögliche, wie war das damals, als Jesus auf der Erde war. Und er wusste Bescheid. Und so hatte er eben eine ganze Gruppe in der Gemeinde, die sagten, ich gehöre zu Petrus. Diesen Kurs wollen wir gehen. Das sollte unsere Richtung sein und wir wollen nur noch Predigten von ihm hören. Und da gab es noch einen anderen, den Apollos. Apollos war so ein bisschen mehr der Liebling der Griechen. Und er muss ein super Prediger gewesen sein. Von ihm lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte 18, 24 und 25, aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Das war Apollos. In diesem kleinen Satz wird eine ganze Menge über ihn gesagt. A, er war ein Jude. B, er hatte einen unfassbar griechischen Namen, Apollos, nach einem griechischen Gott genannt. Unwahrscheinlich wurde er auch griechisch erzogen, aufgewachsen. Und C, er kam aus Alexandria, damals eine Metropole der Wissenschaft. In Alexandria gab es anscheinend die berühmteste Bibliothek der Antike. Gibt es auch heute noch. Eine Riesenbibliothek dort, habe ich nachgelesen. Und dann heißt es von ihm, er war ein redegewandter Mann, das heißt, er konnte richtig gut reden. Er war belesen, er war gelehrt, er war geschult im Reden, rhetorisch begabt. Es war einfach cool, würde man heute zu Deutsch sagen. Es war cool, dem zuzuhören. Und ich denke, wenn der Apollos auf der Bühne stand, ganz ehrlich, da konntest du auch mal deine Nachbarn mitbringen in Gottesdienst, ohne dich fremd schämen zu müssen. Der hatte es drauf. Das war Niveau, das hatte alles Anspruch. Das war ein Prediger, naja, ich glaube so ein bisschen für etwas intellektuellere Leute. Vielleicht für Leute mit Abitur. ein richtig cooler. Und es gab Leute in der Gemeinde, die sagten, ich gehöre zu Apollos. Der sollte hier noch predigen. Das soll unser Niveau sein, das soll unser Anspruch sein. Das wollen wir hören. Das ist der Kurs unserer Gemeinde. Und jetzt wird es interessant. Es gab noch eine vierte Gruppe. Und die vierte Gruppe, die sagte, ich gehöre zu Christus. Und ich würde diese Gruppe als die Superfrommen nennen, die es in jeder Gemeinde gibt. Vielleicht sagst du, ja, Moment mal, Alfred, was ist denn daran falsch? Ist doch richtig, oder? Die Antwort lautet nein. Weil, wenn du sagst, ich gehöre zu Christus, was sagst du dann über die anderen, die dabei sind? Sagst du nicht vielleicht, ihr gehört nicht, ich aber schon? Diese vierte Gruppierung waren Leute, glaube ich, die wahrscheinlich die Apostel und die Lehrer ablehnten. Und die wahrscheinlich sagten, guck doch mal, die ganzen Streitereien, die wir so haben, warum haben wir die denn? Haben wir sie nicht gerade eben wegen dem Apollos und dem Petrus und dem Paulus? Deshalb gibt es Streit. Es ist doch nur wegen diesen Prediger, die Leute, glaube ich, würden sagen, wir entsorgen einfach diese ganze Bagage und dann haben wir Ruhe. Ja? Wir haben doch den Herrn Jesus, wir hören einfach nur auf ihn, was er uns zu sagen hat. Wir alle haben den Heiligen Geist, die Salbung ist auf uns und was er uns lehrt, das wollen wir befolgen. Wozu brauchen wir diese Typen? Die bringen doch nur Zwietracht in die Gemeinde. Wir brauchen doch nur unseren Herrn Jesus, wir brauchen sonst niemanden. Das war die vierte Partei. Die Partei der Superfrommen. Schlimme Situation in einer Gemeinde. Eine Gemeinde, die nahe dran war an der Spaltung. Eine Gemeinde, die kurz davor stand, vielleicht sich in vier Gemeinden zu organisieren. Vier Konfessionen. Die apollinische Gemeinde, die Petri-Gemeinde, die Pauli-Gemeinde, die Christus-Gemeinde. Was sagt Paulus zu dieser Situation? Was war sein Ratschlag? Was gibt er den Gemeinden mit als einen geistlichen Rat? Was spricht er apostolisch rein, um diese Einheit wiederherzustellen? Drei Antworten lese ich aus dem Kontext, wenn man dann weiter den ersten Korintherbrief liest. Und diese drei Antworten sagt er den Korinthern und ich glaube, sie sind so maßgebend und auch für uns sehr lehrreich, hilfreich. Antwort Nummer eins, sehr, sehr drastisch. Paulus sagt, wer die Einheit der Gemeinde zerstört, der ist fleischlich. Und fleischlich bedeutet nicht geistlich sein, also was Schlechtes. 1. Korinther 3, 3 und 4. Denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Ihr seid noch fleischlich, sagt Paulus, solange noch Streit und Zwietracht unter euch sind. Das sagt der Gemeindegründer zu Korinth. Das sagt derjenige, der einen Fanclub hatte in dieser Gemeinde. Eigentlich sollte man sagen, der Paulus hat hier nichts zu sagen. Er sollte wegen Befangenheit abgelehnt werden, denn er hatte ja die Anhänger da drin. Paulus sagt aber auch seinen eigenen Fans rigoros, ihr seid fleischlich. Solange ihr so redet, seid ihr fleischlich. Punkt. Und das ist nichts Gutes. Er gibt seinen Fans nicht recht. Er sagt nicht, danke euch, ihr wenigen Treuen. die ihr nicht vergessen habt, wer die Gemeinde gegründet hat, der damals am Anfang sich hingegeben hat. Das hat auch seinen Wert, aber das sagt er hier nicht. Zu diesem Zeitpunkt war was anderes wichtig. Solange ihr so einen Quatsch redet, ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, solange ihr diese Uneinheit lebt und mitmacht, diese Spaltung mittragt, seid ihr fleischlich. Ihr Lieben, ist es nicht traurig, dass wir als gläubige Menschen oft der Verführung unterliegen, zu glauben, dass wenn wir eine ganz besondere Erkenntnis erlangt haben, uns dann auch zugleich sehr geistlich vorkommen. Ich habe mich persönlich oft dabei ertappt. Solche Entwicklung habe ich auch schon mitgemacht und entdecken dürfen, dass ich so denke. Bis dass ich dann mich durchringen musste, um einfach eine Notiz mir machen musste, wo ich sagen musste, nur weil ich mich ganz besonders geistlich vorkomme, heißt es noch lange nicht, dass ich es auch bin. Ich habe in den vielen Jahrzehnten schon manchmal manches gehört und vieles gelesen und da hieß es manchmal, naja du, man kann nicht alles bis ins Detail erklären. Das musst du erlebt haben. Das musste Gott in einer besonderen Weise offenbaren. Dann bist du halt eben noch nicht so weit, hieß es dann. Oh weia, mit was für einer geistlichen Demut gab man das vor. Und ich erlebte nicht selten, dass das, was ich gerade eben gesagt hatte, in Lieblosigkeit und Ablehnung endete. Und ihr Lieben, ich sage, Lieblosigkeit und Arroganz, Dreistigkeit und Hartherzigkeit wachsen oft daraus, dass man sich besonders geistlich vorkommt. Paulus sagt, fleischlich, fleischlich, fleischlich. Nur weil du dir besonders geistlich vorkommst, nur weil du gerade dich gesegnet fühlst, heißt es noch nicht, dass es auch so richtig ist. Es ist gut möglich, dass du gerade von Apollos zur Zeit gesegnet bist, von irgendeinem derer, dass du von ihm angesprochen bist, dass seine Bücher, seine Predigten dich so richtig erreichen, dass du dir das einfach reinziehst und dass das dran ist für dich. Es ist gut möglich. Das sei niemandem verwehrt. Aber fleischlich wäre, jetzt pass gut auf, fleischlich wäre, alles darauf zu reduzieren. Zu sagen, jetzt müssen es alle so machen. Jetzt muss jeder diese Predigt hören und jeder soll diesen Weg gehen. Das ist der fleischliche Punkt. Paulus gibt eine Antwort und sagt den Korinthern in 1. Korinther 4, Vers 6, Geschwister, wenn ich jetzt so viel und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben. Das sagt der Mann, der eigentlich Partei ist, der sich ja freut, wenn seine Bücher gekauft werden, wenn seine Predigten gehört werden. Alles gut, du darfst gesegnet sein, wenn du Apollos lieb hast. Aber hebe nicht den einen auf Kosten des anderen hervor. Dietrich Bonhoeffer hat hierzu einmal was sehr Ernsthaftes und Warnendes gesagt. Und ich zitiere, Er sagte, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, auch wenn er es noch so ehrlich und noch so ernsthaft und noch so hingegeben meint. Also es gibt zwei Dinge. Es gibt den Traum von einer christlichen Gemeinschaft, wie eine Gemeinde sein soll, und es gibt die real existierende Gurkentruppe, deine Glaubensgeschwister. Die Gemeinde, in die Gott dich hineingestellt hat, und dem Ideal von Gemeinde, wie das alles sein soll, das gilt immer, dem gilt immer eine Spannung auszuhalten. Dem gilt immer eine Spannung auszuhalten. Und staune nicht darüber, weil mir geht es nicht anders. Ich könnte mir auch manches anders vorstellen, aber es ist so, wie es ist. Ja, es gibt einfach Spannungen auszuhalten. Ein Ideal in sich zu tragen, wie Gemeinde sein soll, wie sie sich entwickeln soll, wohin sie geführt werden soll in der geistlichen Entwicklung, wie es weitergeht. Von einer tollen Gemeinde zu träumen und sich weiterzuentwickeln und einfach im Glauben zu wachsen, gesegnet zu sein, das ist eigentlich alles prima und erstrebenswert, sollte so sein, dieses in sich zu tragen. Aber das kann nur funktionieren, wenn ich ein Ja habe zu der real existierenden christlichen Gemeinschaft, in die mich Gott als Teil dieser Gemeinschaft hineingesetzt hat. Ein langer Satz, aber sehr sinnvoll. Ja, das kann dann funktionieren, wenn ich weiß, ich gehöre dazu. Paulus sagt, wer die Einheit gefährdet, ist fleischlich, egal wie geistlich er sich vorkommt. Aber dann hat Paulus noch einen zweiten Rat, um die Einheit wiederherzustellen. Und er spricht von Folgendem. Richtiger Umgang mit den Amtsträgern, also mit denen, die ein Amt ausüben. In 1. Korinther 3, Vers 5 bis 7 lesen wir, da schreibt er Folgendes. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Paulus relativiert hier was. Er sagt, wer ist denn Paulus, wer ist Apollos, wer sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie es der Herr jedem gegeben hat. Wie schön und wie demütig klingt das. Richtiger Umgang mit den Amtsträgern, mit den Amtsinhaber. Der eine pflanzt, der andere gießt, der andere tut vielleicht düngen, der andere tut mal die Pflanze entläusen oder auch mal umgraben. Ganz, ganz unterschiedliche Dienstgaben in der Gemeinde, aber das Gedeihen, das liegt in der Hand des Herrn. Das Gedeihen liegt in der Hand des einen, der seit mehr als 2000 Jahren nicht aufgehört hat, seine Gemeinde zu bauen. Und heute tut er es auch in Steinheim und überall in der Welt. Das Gedeihen liegt in seiner Hand. Und ist das nicht gute Nachricht? Er baut seine Gemeinde mit uns und manchmal auch trotz uns. Mit unfassbarer Liebe, mit unfassbarer Geduld verfolgt Jesus sein Ziel, sein Traum, seine Vision von seiner Brautgemeinde. Da bleibt er dran. Er gebraucht Menschen. Er gebraucht einen Paulus, er gebraucht einen Apollos und viele andere. Eben nicht nur Christus, sondern Christus und seine Diener. Aber bei all dem ist es wichtig, einen richtigen Umgang mit den Amtsträgern zu haben. Ich zitiere nochmal einen Vers aus 1. Korinther 3, 21 und 22. So rühme sich nun niemand irgendwelche Menschen, denn alles gehört euch, es sei Apollos oder Paulus oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. So rühme sich nun niemand irgendwelche Menschen, denn alles gehört euch. Bitte was? Alles gehört euch. Wollen wir das mal alle zusammen sagen, auch im Chor sagen, auf drei. Eins, zwei, drei. Alles gehört euch. Es klingt gut. Alles gehört uns. Was denn? Was? Nun, sei es Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Und was passierte in dieser Gemeinde in Korinth? Die Leute haben gesagt, ich gehöre zu Paulus. Nein, tust du nicht, liebes Herz. Paulus gehört zu dir. Ich gehöre zu Kephas. Nein, tust du nicht, Schätzelein. Kephas gehört zu dir. Ich gehöre zu Apollos. Nein, tust du nicht. Apollos gehört zu dir. Du brauchst dich nicht entscheiden, zu wem du gehören willst. Wir alle gehören zu Christus. Und seine Amtsträger gehören zu uns. Und sie sind seine Diener. Und wenn du durch einen ganz besonders gesegnet bist, dann ist das toll, genieß es, aber sag doch bitte nicht, dass du zu ihm gehörst. Du gehörst nicht denen, sie gehören uns als Gemeinde. Sie sind ein Geschenk an die Gemeinde, Dienstgaben sind ein Geschenk von Gott, von Jesus Christus an seine Gemeinde. Und damit will er uns bereichern, und zwar in Vielfalt und in Ergänzung. Und jetzt die dritte Antwort des Paulus. Paulus ermahnt die Gemeinde, die Quelle ihrer Identität nicht zu verlassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Quelle unserer Identität. Im Vers 13 vom Predigttext stand Folgendes, steht immer noch, ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr einfach auf den Namen des Paulus getauft? Paulus kämpft hier mit allem, was er hat, gegen diese Entwicklung wegen dieses Uneinssein. Nein, Paulus ist nicht für euch gekreuzigt worden. Kein Prediger, kein Leiter ist für euch gekreuzigt worden. Beides, sowohl Kreuzigung als auch Taufe, sprechen von einer Sache, nämlich von dem Einsgemachtsein mit Christus. Die Quelle unserer Identität ist Christus. Und wir sind seine Nachfolger. Und wenn ein Einzelner manchmal zu wichtig wird, dann dürfen wir uns daran erinnern, um wen es geht. Es geht um Jesus. Wenn wir uns zu sehr mit Paulus oder Apollos identifizieren, dann werden wir streiten. Aber in Christus lernen wir, dass Einheit in Vielfalt geschenkt ist. Und das bedeutet eben nicht Uniformität. Es geht nicht darum, dass wir alle das Gleiche sagen und auch aus der Schrift erkennen, das ist manchmal als Bedingung gestellt. Wir wollen doch eins sein mit den anderen, wenn sie die Schrift so verstehen würden, wie wir das tun. Dann würden wir doch eins sein. Wollen wir ja gerne. Wir können ja nichts dafür, dass wir die Richtigen sind. Und die Erkenntnis haben. Die Bibel ist Gottes Wort. Und die Bibel ist eindeutig, oder? Ja, die Bibel ist eindeutig. Mehrere tausend Konfessionen allein im evangelikalen Bereich können sich doch nicht irren, oder? So eindeutig ist das Ganze. Wenn nicht Kephas und nicht Paulus und nicht der Bruder XY die Quelle unserer Identität ist, sondern wirklich Jesus Christus, dann lernen wir, was Einheit ist. Sie kommt nicht von der Einheit in der Lehre, sondern sie kommt aus der Lehre über die Einheit, die wir durch Jesus Christus haben. Sie kommt nicht durch die Einheit der Lehre, sondern sie kommt durch die Lehre über die Einheit. Die Quelle unserer Identität ist auch die Quelle unserer Einheit. Jesus Christus. Das ist das Geheimnis. Der große Kirchenvater Augustinus hat das so auf den Punkt gebracht und gesagt: Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Wäre das nicht ein gutes Rezept? Und was ist wesentlich? Ja, wesentlich ist Jesus Christus, unser Herr und Erlöser. Und ich hoffe, du kannst Amen dazu sagen. Das ist es. Das, was uns Menschen spaltet, ist oft nicht die unterschiedliche Sicht einer Sache. Es ist vielmehr die Haltung der Arroganz und der Zerstörung, die die Menschen uneins macht. Es ist die fehlende Liebe. Lehrmäßige Unterschiede ist nicht das Problem. Da gibt es immer wieder ein paar Sachen, die wir unterschiedlich sehen. Auch hier bei uns. Das wird sich auf der Erde nie ändern. Eins sein durch Christus. Das ist es. Trotz aller Unterschiede. Ich komme auf die Zielgerade. Ich und du, liebes Herz, wir sind Glieder an seinem Leib. Keiner von uns ist das Ganze. Und keiner von uns hat alles verstanden. Jeder ist nur ein Teil. Jeder darf aber auch seinen Teil bringen und auch richtig zuhören. Jeder darf von uns oder jeder von uns darf das Bekenntnis haben: Ich bin total ergänzungsbedürftig. Kannst du das sagen? Ich bin total ergänzungsbedürftig. Und wenn ich eine Hand bin am Leibe des Christus, dann muss ich halt nicht auch ein Fuß sein. Und muss auch keine Fortbildung besuchen, so mit dem Titel Gehende Hände oder sowas. Ich weiß, manche können auf den Händen gehen. Also mein Sohn, der Jonas, der übt es gerade zur Zeit. Und es ist schon toll, das zuzuschauen, aber der bleibt nicht lange da auf den Händen. Irgendwann immer wieder auf den Füßen. Und es ist schon schön, auf den Beinen zu stehen und zu gehen und nicht auf den Händen gehen zu müssen. Es hat was, auf den Beinen zu stehen. Ich bin nur ein Teil vom Ganzen. Und den Teil darf ich bringen. Wir alle sind unterschiedlich und keiner hat alles, auch kein Prediger und kein Leiter hat alles. Wir dürfen Wahrheitsspannungen aushalten und wir dürfen sagen: Hierher hat mich Gott gestellt. Das ist meine Gemeinde. Ich wünschte dir, dass du das sagen kannst. Gemeinde ist da, wo wir uns gegenseitig aushalten, wo wir einander wertschätzen und miteinander unterwegs sind. Das ist Gemeinde. Eins sein ist der Traum Jesu für seine Gemeinde. Wollen wir das mit ihm träumen? Ich wünsche es uns von Herzen. Amen.